HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Die kamen mitten in der Nacht, 20 Leute. Und ich kam sofort in Haft, weil ich angeblich meine demokratische Freiheit missbrauchen würde.
Die häufigste Methode, Schriftsteller zum Schweigen zu bringen, ist, sie lange einzusperren.
Einmal fuhr eine Gruppe von Motorradfahrern gegen mein Auto und schüchterte mich ein. Da habe ich mich entschieden, wegzugehen.
Das gefährlichste Land ist sicherlich Mexiko. Da haben wir 80 Tote seit 2000. Aber das größte Gefängnis für Autoren, ganz klar die Türkei.
Wahrscheinlich werde ich am Ende doch die Türkei endgültig verlassen müssen. Und das wird nicht meine, sondern vielmehr die Entscheidung des Staates sein.
Auch in Europa müssen wir plötzlich darum kämpfen, dass die Meinungsfreiheit gewahrt bleibt. Wir müssen darum kämpfen, dass nicht populistische Regierungen ihre Leute überall hineinsetzen in alle Kulturbehörden.
Ich glaube tatsächlich, dass sich die Situation um die Meinungsfreiheit weltweit eintrübt und dass das Ganze immer näher an uns heranrückt.
Das freie Wort ist nicht immer eine Verhandlungssache. Vor allem dann nicht, wenn das freie Wort Diktaturen und autokratische Regime kritisiert. Dafür werden Menschen verfolgt und inhaftiert, Schriftsteller, Journalisten, Verleger und Blogger überall auf der ganzen Welt, weil sie das schreiben oder sagen, was andere nicht hören wollen. Ihr Wort ist offenbar mächtig, sonst würden die Mächtigen nicht zurückschlagen, sie einsperren sie oder ihre Angehörigen, foltern und verfolgen. Heute ist der Writers in Prison Day, der Tag des verfolgten Schriftstellers, auf den der internationale Pen Club aufmerksam macht, jedes Jahr an diesem Tag. Verfolgte Schriftsteller leben auch bei uns im Exil. Was für ein Glück. Und was für ein Glück haben hierzulande Journalisten und Schriftsteller, dass sie frei publizieren können. Aber haben unbequeme Enthüllungen von Journalisten in diesem Paradies der Freiheit überhaupt noch eine Konsequenz, nachdem die Empörungswelle wieder abgeebbt ist? Was nützt uns unsere kostbare und schützenswerte Meinungsfreiheit, wenn am Gesagten oder Geschriebenen grundsätzlich und immerfort Zweifel am Wahrheitsgehalt aufkommen? Pass auf, was du schreibst. Die Macht der Worte, so haben wir den Tag heute überschrieben. Und Hadija Haruna stellt Ihnen erst einmal eine von fünf Autorinnen vor, die der internationale Pen in diesem Jahr in den Fokus gestellt hat. Beispielhaft für all diejenigen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen haben und dafür verfolgt oder sogar getötet wurden.
Umweltaktivistin, Bloggerin, im Gefängnis in Vietnam. Ihr Name Me Nam. Zu Deutsch Mutter Pilz. Jahrelang schreibt sie über soziale und ökologische Missstände in ihrer Heimat, nennt Namen, äußert Kritik, zum Beispiel an giftigen Abfällen, die einen ganzen Küstenabschnitt verseuchten. Deshalb steht Me Nam unter staatlicher Beobachtung. 2009 kommt sie ins Gefängnis und nur unter der Bedingung wieder frei, dass sie nicht mehr schreibt. Sie soll mundtot gemacht werden und erhält deshalb ihren Pass nicht zurück. Das berichtet sie weinend in einem der wenigen Interviews, die es mit ihr gibt.
Als sie das sagten, habe ich mich gefühlt wie eine Kriminelle. Und sie haben nicht aufgehört, mich zu gängeln. Da habe ich mich entschlossen, meinen Blog weiterzuschreiben.
Doch das Weiterschreiben wird ihr zum Verhängnis. Im Oktober 2016 wird Me Nam wegen angeblicher Propaganda gegen die Sozialistische Republik Vietnams nach Artikel 88 des Strafgesetzbuches verhaftet. Heute befindet sie sich in Isolationshaft. Wie es Me Nam geht, ist unklar. Die aktivistische Bloggerin ist eine von fünf vom Pen ausgewählten Autoren, an die am heutigen Tag des inhaftierten Schriftstellers gedacht werden soll. Pen steht für die Wörter Poets, Essayists, Novelists. Die Organisation, die 1921 gegründet wurde, setzt sich aus weltweit 150 Schriftstellervereinigungen zusammen und will auf die wachsende Zahl der Länder aufmerksam machen, wo das Wort unter Beobachtung steht und der sichere Weg in die Unfreiheit oder gar zur Hinrichtungsstelle ist. So steht Pen laut eigener Charta für den Grundsatz eines ungehinderten Gedankenaustauschs und spricht sich für die Freiheit der Presse aus. Damit wird verständlich, warum das Komitee auch verfolgte Verleger, Redakteure, Illustratoren, Aktivisten und BloggerInnen vertritt. Alle unter einer Prämisse. Gefangene, die Gewalt propagierten oder selbst angewendet haben, die zu Ausgrenzung oder Rassismus aufrufen, werden nicht unterstützt. Im Fall von Menam ist der Pen überzeugt, dass sie allein wegen der friedlichen Ausübung ihres Rechts auf Meinungsfreiheit inhaftiert ist. Deshalb fordert er ihre sofortige und bedingungslose Freilassung. Genau wie die der Menschenrechtsanwältin und Schriftstellerin Razan Saytuneh aus Syrien, die bereits 2013 entführt und seitdem vermisst wird. Kurz vor der Entführung hat sie in ihrem letzten Tweet und Video Folgendes abgesetzt.
Mindestens 3 bis 4 Menschen werden pro Tag in Duma getötet. Aber vielleicht ist diese Art zu sterben vorzuziehen, denn die andere Art zu sterben ist langsam und schmerzhaft.
Zu den 5 Vertretern des Jahrestages zählt auch die türkische Journalistin und Malerin einer feministischen kurdischen Nachrichtenagentur, Sera Doğan. Sie wurde Anfang dieses Jahres zu knapp 3 Jahren Haft verurteilt, wegen Verbreitung von Propaganda für eine terroristische Vereinigung. Und da ist der Karikaturist Ramon Ezono Ebale aus Äquatorialguinea, der seit etwa 10 Jahren einen regierungskritischen Satireblog führt. Seit September diesen Jahres befindet er sich in Haft, bisher noch ohne Anklage. Im Gefängnis sitzt auch der Journalist, Menschenrechtsaktivist und Mitbegründer des PEN in Honduras, Cesario Alejandro Feliz Padilla Figuera. Jahrelang überwacht, droht ihm nun wegen der Teilnahme an Studentenprotesten eine Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren. Noch befindet sich der Prozess in einem rechtlichen Schwebezustand. Eine schriftliche Bestätigung des Urteils steht noch aus.
Und Sie alle haben Texte geschrieben, die Ihren Regierungen missfallen und dafür werden Sie inhaftiert oder verfolgt. Schriftsteller, Journalisten, Verleger und Blogger auf der ganzen Welt. Franziska Speer, Vizepräsidentin des PEN, schauen wir uns das Beispiel der aus der Türkei stammenden Bloggerin Sera Doğan, von der wir eben schon gehört haben, mal genauer an. Warum hat ihr Wort so viel Gewicht, dass das Regime glaubt, es könnte ihm gefährlich werden?
Sera Doğan ist eine Kurdin, die im Gefängnis sitzt, aus Gründen, die immer die gleichen sind. Es ist immer Propaganda für eine terroristische Organisation, Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Immer sind das die Anklagen. Es geht nicht um ein Wort, sondern die Haltung ist es meistens. Es ist die Haltung. Und diese Haltung ist dann denen bekannt, die Macht haben, die Leute einzusperren.
Wie sehr wird der Autor oder die Autorin vielleicht auch zu einer Form von Symbolfigur, an der eben ein Exempel statuiert werden soll, um die Macht des Staates zu demonstrieren und andere einzuschüchtern?
Davor haben die Regierungen Angst, denn sie sind ja gar nicht legitimiert und das mögen sie nicht, weil damit wird ihre Macht in Frage gestellt. Je berühmter ein Autor ist, der im Gefängnis sitzt, desto schlimmer ist es für diese autokratischen, despotischen Regierungen. Wenn es jemand unbekannter ist, dann, und da fängt unsere Arbeit natürlich an, dann ist es schwieriger, sich zu kümmern.
Alle vom PEN International in diesem Jahr ausgewählten 5 Schriftsteller und Autoren sind Blogger. Hat Ihr Wort durch die Verbreitung im Internet eine noch größere, eine ganz andere Bedeutung?
Naja, das mit dem Blogging ist ja neu. Also wir haben hauptsächlich uns um verfolgte Schriftsteller gekümmert, auch ein paar Journalisten. Jetzt sind immer mehr Blogger. Die Blogger haben eines, die veröffentlichen in ihren Sprachen und sind international nicht bekannt, aber für die Regierungen dennoch sehr gefährlich, denn der neue Verlag heißt Internet. Der Verlag ist eben nicht mehr ein Buchverlag und auch keine Zeitung, sondern das Internet. Und da kann man sehr schnell hüpfen. Allerdings ist es auch schwierig, weil die Regierungen und die Geheimdienste sehr schnell versuchen, die ID-Nummern herauszufinden und die Leute dann trotzdem zu verfolgen. Und das gelingt auch oft. Auf jeden Fall kommen die nicht so sehr in der Öffentlichkeit vor, die Blogger. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum der internationale PEN sich jetzt 5 Blogger ausgewählt hat.
Sie haben eine Anthologie herausgegeben, Frau Sperr, die den Namen Zuflucht in Deutschland trägt und Texte von 20 Autorinnen und Autoren aus aller Welt veröffentlicht, die Zuflucht in Deutschland gefunden haben. Wer steht hinter diesen Texten?
Das sind alle augenblicklich sich im Programm befindende Schriftsteller aus den verschiedensten Ländern, die wir gebeten haben, dass sie über ihre Flucht, aber wir haben es nicht zur Bedingung gemacht, wir haben sie gebeten, über ihre Flucht zu schreiben und über die Gründe ihrer Flucht, die sind natürlich alle völlig verschieden. Das sind Einzelschicksale. Und es wird auch klar in der Anthologie, weil wir immer mit kurze Biografien vorangestellt haben. Und da kann man doch sich, wenn man diese Biografie konzentriert anschaut, kann man ungefähr abschätzen, wo die Gründe liegen, dass sie fliehen mussten.
Wie geht's diesen Menschen im Exil in Deutschland? Was bedeutet ihnen ihr Wirken in unserem Land?
Wir tun alles dafür, dass es ihnen einigermaßen gut geht. Ich sage einigermaßen, weil die Leute kommen hier an. Manche sind vollkommen traumatisiert, wissen überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist. Viele, vor allem aus den asiatischen Ländern, sprechen weder Englisch noch Französisch noch irgendwie Deutsch, an Deutsch gar nicht zu denken. Die aus zum Beispiel den französisch sprechenden afrikanischen Ländern kommen, tun sich leichter. Aber jemand, der aus Vietnam oder China kommt und überhaupt noch nie hier war, ist natürlich erstmal, muss sich überhaupt erstmal zu sich kommen.
Die meisten bleiben 3 Jahre hier. Entweder bleiben sie im Exil oder sie gehen zurück in ihre Heimat, was vermutlich nicht ganz so häufig vorkommt, oder?
Naja, also wir können sie nicht länger als höchstens 3 Jahre in unserem Writers in Exile-Programm behalten. Und danach müssen sie sich überlegen, wie es weitergeht. Entweder sie bewerben sich um Asyl, dabei helfen wir ihnen, wir haben Rechtsanwälte, die ihnen zur Seite stehen. Wenn sie sich gegen Asyl entscheiden, was auch manche tun, weil sie es als Verrat empfinden an denen, die zu Hause bleiben mussten, weil sie auch oft von der Familie oder von denen, die zu Hause sind, auch in diese Ecke gedrängt werden. Du hast uns verraten, dir geht's jetzt gut und was sollen wir machen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Manche sind froh, dass sie hier bleiben können, lernen sehr gut Deutsch und da braucht man sich eigentlich nach der Zeit nicht mehr zu kümmern. Andere, da fängt für uns die Arbeit dann nicht an, sondern ist aber auch nicht zu Ende. Wenn sie aus dem Programm raus sind, müssen wir uns kümmern, wollen wir uns kümmern. Das größte Glück, wir arbeiten ja ehrenamtlich, das größte Glück für uns ist, wenn bei denen die Augen wieder anfangen zu funkeln und wenn die witzig sind, wie sie offenbar früher waren, wenn das wieder zum Vorschein kommt und ihre Persönlichkeit wieder erscheint und sie nicht ein grauer Haufen Depression sind, wie sie hier ankommen. Das ist wahnsinnig schön zu sehen, denn es geht immer um ein ganzes Leben. Das darf man nicht vergessen.
Franziska Sperr, PEN, Vizepräsidentin und Writers in Exile, Beauftragte, Mitherausgeberin der Anthologie Zuflucht in Deutschland. Haben Sie vielen Dank. Jetzt lassen wir mal den Mann ran, der viele Namen trug, unter denen er schrieb und veröffentlichte. Peter Panther, Theobald Tiger und Ignaz Wrobel. Sein richtiger Name Kurt Tucholsky, engagierter Journalist in Zeiten der Weimarer Republik, engagierter linker Demokrat, Sozialist, Pazifist, Antimilitarist, der sich im folgenden Text Gedanken macht über die Herren Autoren. Gelesen hat ihn Karin Wirsche.
Ein schönes, melancholisches Vergnügen ist, alte Literatur des Alltags zu lesen. Gebrauchsliteratur sozusagen, wie sie alle Zeiten produziert haben, früher von Mund zu Mund, dann schriftlich niedergelegt. Romane, die zur Zeit unserer Großeltern schrecklich berühmt waren und deren Verfasser heute kein Mensch mehr kennt. Lektüre, bei der ich mich manchmal frage, was mögen das für Leute gewesen sein, die das geschrieben haben? Wir wissen es nicht. Eines aber kann man sagen. Sie waren entweder mehr oder weniger als ihr Werk. Weniger? Dann haben sie sich sorgfältig auf die Zehenspitzen gestellt, wenn sie schrieben. Sie haben auf das Feinste fortgelassen, was nicht hinpasste. Und sie haben dem staunenden Leser ein Bild geboten, wie der und sie sich es wünschten. Jeder Zoll ein kleiner König. Oder sie waren mehr. Dann haben sie es vorgezogen, anderswo zu leben als in der Literatur und haben nur hier und da ein Büchlein veröffentlicht, einen Zeitungsaufsatz, ein Broschürchen und das Geschriebene gibt gar nicht den ganzen Mann. Unter den Schriftstellern gibt es viele Sprechsteller. Von den Technikern, den Ärzten, den Predigern ganz zu schweigen, die sich ja außerhalb ihres Werks nur schwer aufbewahren können. Sie müssen ihn eben gekannt haben, sagen die Freunde, wenn er tot ist. Der Autor kann sich durch das Werk verdecken. Der Autor kann das Werk durch sich verdecken. Nur sehr, sehr selten decken sich beide.
Kurt Tucholsky, ein Kritiker seiner Zeit, ein engagierter Publizist, ein Mann des Wortes, sprachgewaltig. Einer, der 1924 Deutschland verließ, nach Schweden auswanderte, aber sich dagegen entschied, sich an der entstehenden Exilpresse zu beteiligen. Da gab es andere, die gezwungen waren, ins Exil zu gehen, die öfter als die Schuhe die Länder wechselten. Das sagte Bertolt Brecht. Unser Mann in Brüssel ist völlig frei dorthin gelangt. Andreas Meyer-Feist, ARD-Korrespondent. Ihn haben wir gebeten, uns über seinen Alltag als recherchierenden, einordnenden, freien Journalisten zu berichten.
Alles sagen und schreiben, was einem durch den Kopf geht, das geht heute viel einfacher als noch vor 15 Jahren, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Es gibt keine Einseitigkeit der Massenkommunikation mehr. Journalist sein heißt heute mit anderen in Verbindung treten, Inhalte produzieren, tauschen, weiterverbreiten. Niemand will mehr einerseits, andererseits hören, sondern einen Standpunkt. Gleichzeitig gehen Fake News und Faktengläubigkeit unheilige Allianzen ein. Vieles wird falsch abgeschrieben. Viele glauben an Neutralität, die es nicht geben kann. Die Kraft des Wortes ist heute auch ein digitales Format, eine App. Die Sprache ist abgeschliffen, weniger variabel, weniger vielseitig. Es gibt viele Satzstanzen ohne klare Bedeutung. Die Kraft des Wortes wird schon jetzt durch die Kraft der Symbole und Bilder ersetzt. Die Kraft der Journalisten, Themen und Agenten zu setzen, ist geringer geworden im digitalen Zeitalter. Die Anfälligkeit für PR-Strategen größer. Kritischer Journalismus wird mit mehr Misstrauen bedacht und manchmal als bloße Vermischung von Nachricht und Kommentar diskreditiert. In Demokratien erfüllen Medien grundlegende Funktionen. Sie sollen informieren, durch Kritik und Diskussion zur Meinungsbildung beitragen und damit Partizipation ermöglichen. Das bedeutet eine immense Freiheit. Ich unterschätze sie nicht, ich glaube aber, dass viele sie nicht mehr erkennen. Für protestierende Milchbauern hat jeder Verständnis. Das fehlt aber zu oft, wenn Qualitätsjournalismus unter Druck kommt. Dabei ist kritischer und investigativer Journalismus unverzichtbar. Russland missbraucht die Presse für Propaganda. Der beste Schutz ist Qualitätsjournalismus, der nicht als Luxus abgetan wird. Aus der einseitigen Massenkommunikation ist ein interaktiver Vorgang geworden. Interessen spielen eine Rolle, sie sind nicht immer sichtbar. Die richtigen Worte zu finden, diese Aufgaben werden bald Computer übernehmen. Die Kraft des Wortes wird bald keine menschliche Kraft mehr sein. Umso wichtiger, die Pluralität der Meinungen zu wahren, die von Menschen erdacht werden.
Was es heißt, heute Journalist zu sein, eine Betrachtung von Andreas Meyer-Feist. Und die führt uns zu der Frage, welche Wirkung und welche Nachhaltigkeit haben Enthüllungen eigentlich noch? 13,4 Millionen Dokumente, die der Süddeutschen Zeitung zugespielt wurden, haben 400 Journalisten in 67 Ländern ausgewertet. Ein neues Datenleck, die Paradise Papers, sind gerade ans Licht gekommen, in denen Steuerparadiese ausgemacht werden, genutzt von Premierministern, Prinzessinnen, Hollywoodstars, Sportlern, aber auch von multinationalen Konzernen Nike, Apple, Facebook, Walmart, Siemens, McDonald's und Yahoo. Sie nutzen das Offshore-System, das auf entlegenen Inseln stattfindet. Steuerhinterziehung mittels Briefkastenfirmen. Mittendrin die Kanzlei Appleby, Teil eines weltweiten Netzwerkes von Rechtsanwälten, Beratern und anderen Managern, die Firmen in Steueroasen betreuen. Georg Mascolo, Leiter des Rechercheverbundes von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR, kann die Kanzlei Appleby ihren Kunden eigentlich noch absolute Geheimhaltung garantieren?
Ich glaube, die Kanzlei Appleby kann es so wenig wie andere Anbieter in der Offshore-Welt auch. Und das ist möglicherweise die größte Veränderung, die wir über die Jahre sehen. Dieses Geschäft blüht ja vor allem auch deshalb, weil entweder diejenigen, die etwas zu verbergen haben, weil ihre Geschäfte kriminell sind, aber auch diejenigen, die die Verborgenheit suchen, weil sie sich für solche waghalsigen Steuerkonstrukte nicht rechtfertigen wollen, weil sie schlicht nicht wollen, dass Menschen erfahren, wie sie Steuern vermeiden, dass diese Verschwiegenheit heute nicht mehr existiert, weil wir ja jetzt eine ganze Reihe solcher Leaks gesehen haben. Das heißt, wer sich an solche Kanzleien, wer sich an Steueroasen wendet, der muss heute damit leben, dass Dinge bekannt werden, dass sie dann diskutiert und auch kritisiert werden können.
Diskutiert, kritisiert, vieles von dem, was jetzt ans Tageslicht befördert wurde, ist ja völlig legal, aber sicher nicht unbedingt zu legitimieren. Worin besteht das Vergehen?
Aus meiner Sicht besteht es darin, dass die Vermeidung von Steuern Unternehmen, die es eigentlich gewohnt gewesen sind, in dieser Welt einen Steuersatz von 30, sagen wir 35% zu bezahlen, was ja immer noch weniger ist, als Menschen in aller Regel auf ihr Einkommen bezahlen, heute eine Fülle von Lücken im internationalen Steuerrecht suchen können, um ihre Steuerlast auf eine niedrige zweistellige Quote zu drücken. Warum ist das letztlich nicht legitim? Wenn wir es mit einem Steuerwettbewerb zu tun hätten, wo wir sagen können, na, jetzt bewege ich mich meinetwegen irgendwie innerhalb Europas beispielsweise und ich verlege tatsächlich meinen Produktionsstandort, dann wäre das ja noch einigermaßen nachzuvollziehen. Aber tatsächlich sind ja diese Offshore-Konstruktionen und die Angebote zur Steuervermeidung, die man erhält, an so exotischen Orten in den Kanalinseln, in der Karibik, in der Südsee. Also es handelt sich ja sehr oft um Staaten, die praktisch nichts produzieren, nichts herstellen. Und das Einzige, was sie haben, ist einen aufgeblähten Finanzsektor. Und dann haben sie auf einmal kleine Inseln irgendwo in der Karibik. Da haben sie Tausende von Flugzeugen und Zehntausende Briefkastenfirmen registriert. Ich benutze immer gern das Beispiel und sage, stellen Sie sich vor, dass auf Helgoland 1000 Flugzeuge und 20.000 Briefkastenfirmen registriert werden. Dann würde wahrscheinlich jeder sagen, dass da etwas nicht in Ordnung ist, dass man es nicht mit normaler Steuergestaltung zu tun hat, sondern in Wahrheit mit einem Unterbietungswettbewerb, den manche Konzerne für sich, manche Firmen für sich nutzen. Und das halte ich für nicht legitim.
Und die lange Anna wäre auch schon längst im Meer versunken. 2013 waren es die Offshore-Leaks, 2014 die Lux-Leaks, dann die Swiss-Leaks, im vergangenen Jahr die Panama Papers. Diese Enthüllungen haben eine Diskussion über die Gefahren angestoßen, die eben von Steueroasen und auch undurchsichtigen Firmenstrukturen ausgehen. Was haben die verändert? Was für eine Wirkung hat das Ganze gehabt?
Ich finde es ganz interessant, wenn man es am Beispiel von Luxemburg beispielsweise betrachtet. Luxemburg war eine dieser ganz klassischen Steueroasen und heute, das sagen sie jedenfalls von sich, seien sie auf dem Weg einer Veränderung, nämlich dass sie so waghalsige Konstrukte wie in der Vergangenheit nicht mehr anbieten. Ich kann mich an die 90er Jahre erinnern, als damals noch beim Spiegel, als wir über die Geschäfte in Liechtenstein berichtet haben. Liechtenstein hat dann ebenfalls eine Kehrtwende vollzogen. Also ich glaube, dass dieser öffentliche Druck, die Diskussionen, dass das hilft. Man merkt ja auch in diesen Zeiten, dass es kaum noch jemanden gibt, der diese Geschäfte verteidigen will. Es sind jedenfalls nur noch sehr wenige. Mhm. Gleichzeitig muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir es hier mit einer langen Entwicklung zu tun haben werden. Wir sehen, dass mehr und mehr Staaten ihre Praxis aufgrund des öffentlichen Drucks überdenken. Aber es sind schon immer auch noch genügend über, die das anbieten. Am Ende wird, glaube ich, nur zweierlei helfen. Auf der einen Seite Konzerne, die nicht noch die letzte Lücke nutzen, um ihre Steuerlast zu reduzieren, also einfach, weil sie die etwas ist, was sie auch öffentlich nicht erklären, nicht vermitteln können, und auf der anderen Seite hoffentlich auch weniger Staaten, die so etwas anbieten. Innerhalb der Europäischen Union jedenfalls, glaube ich, müssen solche Geschäfte jetzt schnell zu einem Ende kommen, weil es uns einfach unmöglich macht, andere Staaten in der Welt für diese Praktiken zu kritisieren, wenn man sagen muss, dass solche Geschäfte ja selbst innerhalb Europas betroffen sind.
Ich habe vorhin noch mal nachgeschlagen. Wolfgang Schäuble in seiner Funktion als Bundesfinanzminister hatte im vergangenen Jahr, als die Panama Papers veröffentlicht wurden, ein Gesetz zur Umgehung der Steuerumgehung angekündigt und damit auch härtere Meldepflichten für Briefkastenfirmen. Und außerdem sollten Banken, die solche Firmen vermitteln, eben künftig für Steuerausfälle haften. Das Gesetz gibt es. Das habe ich heute erfahren. Wissen Sie, ob es auch angewendet wird?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, ob dieses Gesetz angewendet wird. Es gibt ja auch auf europäischer Ebene eine Fülle von Bemühungen, die inzwischen unternommen worden sind, auch von gesetzlichen Vorschriften. Ich persönlich glaube, dass das Dramatischste, was wir in den vergangenen Monaten und Jahren erlebt haben, Entscheidungen der Europäischen Kommission gewesen sind. Die Entscheidung beispielsweise, Irland zwingen zu wollen, 13 Milliarden Euro Steuern bei Apple eintreiben zu müssen oder jetzt in Luxemburg bei Amazon, dass die Europäische Kommission hingeht und sagt, das ist unfairer Steuerwettbewerb, der da stattfindet. Dann gehen sie über das Wettbewerbsrecht und über unerlaubte Beihilfen daran. Also dass die Europäische Union sagt, diesen Unterbietungswettbewerb innerhalb Europas, den beenden wir dadurch, dass wir Mitgliedstaaten dazu zwingen. Das halte ich für eine der entscheidenden Maßnahmen, die wir in den vergangenen Monaten und Jahren erlebt haben.
Aber schauen wir noch mal eben auf die Europäische Union bzw. auf das EU-Parlament. Da ist im Moment die Empörung groß, vor allem über die EU-Mitgliedstaaten. Sie haben es angesprochen. Auch gestern hat sich EU-Kommissar Pierre Moscovici geäußert und seinen Unmut kundgetan. Die multinationalen Konzerne, die diese Praktiken nutzten, die seien wie Vampire, hat er gesagt. Die hätten Angst vor dem Tageslicht. Also Transparenz ist unser schärfstes Schwert. Das sind große Worte. Wie groß ist Ihre Hoffnung, Herr Moscovici, dass die Forderung nach Sanktionen in der Europäischen Union tatsächlich durchgesetzt werden und dass dieses ganze Thema Enthüllungen so etwas von Nachhaltigkeit spüren lassen?
Zunächst muss man sagen, dass wir als Journalisten keine Politiker sind. Wir sind nicht diejenigen, die die Steuergesetze machen. Wir verhandeln auch keine Abkommen zwischen Staaten, sondern das, was wir tun, ist, dass wir hoffentlich Informationen zutage fördern, die es der Politik dann möglich machen und auch der Bevölkerung, der Gesellschaft, sich bestimmte Prozesse anzuschauen und zu sagen, das halten wir für eine Fehlentwicklung. Ich glaube, den ersten Schritt haben wir hinter uns. Ich habe es gesagt, niemand mehr verteidigt im Grunde diese Form von Steuerwettbewerb. Das halte ich für einen großen Fortschritt. Jetzt wird es darum gehen, ob die Staaten letztlich die Kraft aufbringen, dieses Prinzip oder diese Prinzipien jetzt auch zu beenden und durch ein anderes, ein gerechteres Vorgehen zu ersetzen. Meine Vermutung ist, dass wir einige Erfolge sehen werden, auch in den kommenden Monaten und Jahren. Es ist ja ein Langstreckenlauf. Und gleichzeitig werden wir feststellen, dass in die Lücke, die dann meinetwegen die Niederlande oder Luxemburg in Zukunft lassen werden, andere reingehen werden. Habe ich die Hoffnung, dass dieses Geschäft ganz verschwindet? Nein, die habe ich nicht. Habe ich allerdings die Hoffnung, dass mehr und mehr Unternehmen und Regierungen sich überlegen werden, ob das Risiko bloßgestellt zu werden, etwas zu tun, was man öffentlich gar nicht vertreten wird, dass dieses größer wird und dann möglicherweise auch dazu führt, diese Praktiken zu überdenken. Diese Hoffnung habe ich nicht aufgegeben.
Georg Mascolo, Leiter des Rechercheverbundes von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR, haben Sie vielen Dank. So, nun lassen wir noch mal eben Kurt Tucholsky ran, der über die Macht des Wortes sinniert.
Es geht ein Wort durchs ganze Land, durch 100.000 Leben. Das Wort hat ewigen Bestand. Du kannst nicht widerstreben. Der Vater sagt's, die Mutter sagt's, der Bürger sagt's, der Bauer sagt's, der Richter sagt's, der Lehrer sagt's, die Zeitung sagt's, der Pfarrer sagt's. Die Chefs und die Proletarier. Du hörst sie alle Tage schreien, lass er sein. Es schallt durchs kinderreiche Haus, lass er sein. Manche Erziehung besteht nur aus, lass er sein. Papa schimpft mit Fritzchen, früh rauchen macht krank, lass er sein. Zeigt die SPD Mut, wiegelt der Vorstand sie ab, lass er sein. Demonstrieren die Arbeiter, dann brüllt die Polizei, lass er sein. Und bei den Nazis steht sie lächelnd dabei. Lass er sein. Nein, nein. In juristischen Wälzern steht nur ein Wort. Lass er sein. So sagt jeder, was man nicht tun soll und verbietet dem anderen die Hucke voll. Denn das deutsche Volk kann nur ruhig schlafen hinter einer Hecke von Paragraphen. Jeder hackt auf jedem, jeder will untersagen. Keiner gönnt keinem was, sieh, wie sie sich plagen. Denn die Bremse ist das Wichtigste an einem deutschen Wagen. Im Verbieten sind sie groß, im Gewähren sind sie klein. Lass er sein, lass er sein, lass er sein.
Wir machen jetzt einen Abstecher nach Russland ins Internet. Auch dort gewinnt das Wort eine immense Kraft. Es kann sich rasend schnell verbreiten, egal ob das Verbreitete wahr oder falsch ist. Russland ist da ganz weit vorn, besitzt angeblich eine mächtige Internetarmee, Sitz der Trolle ist St. Petersburg und eben diese Trolle sorgen für Falschbehauptungen und Verunglimpfungen. Dienstleistung im Auftrag des Kreml. Das Internet ein ideales Medium für zentral gesteuerte Propaganda, aber auch für Protagonisten der anderen Seite, die gegen die Staatsdoktrin aufbegehren, wie Sabine Stöhr, unsere Korrespondentin aus Moskau, berichtet.
Das Internet ist für den russischen Staat wie ein wildes Pferd, das er gerne zähmen möchte. Dazu schielt Russland neidvoll nach China, dahin, wo der Staat bestimmt, was seine Bürger im Internet sehen und tun dürfen und was nicht. In Russland aber kriegt man die Geister, die man mal rief, nicht mehr so leicht in den Griff. Denn einst hat Dmitri Medvedev als Präsident um 2010 herum dafür gesorgt, dass das Internet für alle Russen auch in den Regionen verfügbar ist. Während der Protestbewegung in Russland in den Jahren 2011 und 2012, nachdem Wahlbeobachter über Fälschungen bei den Duma-Wahlen berichtet hatten, haben sich die Menschen über das Internet organisiert und verabredet. Die russische Führung reagierte mit drastischen Gesetzen und Verboten. Die russischen Internetnutzer lernten sie zu umschiffen, zum Beispiel mit VPN-Diensten, mit denen sie über ausländische Server über das Internet kommunizieren, ohne dass der russische Staat die Nutzer identifizieren und überwachen kann. Seit dem 1. November sind diese Dienste in Russland verboten. Ab Januar müssen Messenger-Dienste, die Russen nutzen, mit einer Telefonnummer verknüpft sein, damit der Nutzer eindeutig identifiziert werden kann. Der Kreml ist entschlossen, sie mit seiner Gesetzgebung einzuholen. Denn ihm ist klar, der Einfluss des Internets nimmt zu. Und weil sie es noch nicht besiegt hat, versucht sich die russische Führung als Meinungsführerin im Netz. Zum Beispiel, indem sie erfolgreiche Blogger für sich arbeiten lässt. Wie diese absolut unpolitische Bloggerin, die sich auch mal in einer mit Chips gefüllten Badewanne zeigt. Wichtig für den Kreml, sie hat Millionen von Follower. Die Duma, das russische Parlament, hatte Sascha Spielberg zu einer Rede eingeladen, um zu zeigen, auch wir können Internet. Meine Rede ist ein Zeichen, dass der Staat versteht, wie wichtig die Blogger-Szene und der Internet-Meinungsmacher ist und dass er uns Gehör schenken möchte. Meine Mission ist es, den Dialog zwischen Staat und Bloggern aufzubauen. Ein netter Versuch, der im Netz gescheitert ist. Die Nutzer haben die Bloggerin vor der Duma nicht ernst genommen. Dabei ist es dem Kreml wichtiger als je zuvor, die Nutzer auf seine Seite zu ziehen, nachdem es Kreml-Kritiker Alexei Nawalny im März online gelungen war, 10.000 zu Protesten gegen Korruption auf die Straßen zu kriegen. Nicht nur in Moskau, sondern auch im Osten des Landes und in den Provinzen. In den vergangenen 2-3 Jahren geraten die politischen Blogger immer stärker ins Visier der Behörden. Aber auch die, die einfach nur in Frage stellen, was Russland in der Ukraine macht. Die Nutzer müssen damit rechnen, als Terrorist verurteilt und ins Straflager gesteckt zu werden. Auch wenn sie Inhalte nur teilen. Mehr als 200 Nutzer sind schon angeklagt worden. Das reicht, um anderen Angst einzujagen. Die Selbstzensur nimmt zu. Der unabhängige Fernsehsender Durst hat seinen Zuschauern mal den mehr oder eben weniger ironischen Rat gegeben, der beste Weg, nicht im Gefängnis zu landen, sei, nur Katzenbilder zu posten. Politische Blogger gibt es nur wenige in Russland. Einer von ihnen nennt sich Kamikaze. Und er kann sich mit der Situation nicht mehr abfinden. Er ist im Frühjahr ins Ausland gegangen, nach Schweden, weil er körperlich angegriffen worden sei, erklärt er. Und
ich hatte die Nachrichten satt zu Übergriffen mit Säure ins Gesicht. Dazu, dass um 6 Uhr morgens ein Einsatzteam deine Wohnung stürmen kann. Dabei gibt es keine Garantie dafür, dass nicht auch in meiner Tasche mal Kokain entdeckt wird, wie das schon bei anderen passiert ist. Ich möchte ein solches Schicksal nicht. Ich möchte nicht nach Holland fahren, um mein kaputtes Auge behandeln zu lassen. Das will ich nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt werde ich mehr tun können, wenn ich nicht in Russland bin. Keine Ahnung, wann ich zurückkommen werde.
Harter Tobak. Und wer in Russland für einen ausländischen Sender arbeitet, muss sich künftig als ausländischer Agent registrieren lassen. Ein Gesetz, gerade in Kraft getreten, schwammig formuliert. Wer betroffen ist, unklar. Klar dagegen die Absicht, Unsicherheit zu schüren, die Macht des Wortes zu schwächen. Zurück ins eigene Land. Wie mächtig hiesige staatliche Institutionen sein können, haben auch die Macher der Internetplattform Netzpolitik.org feststellen können. Im Februar und April 2015 berichtete der Blog über neue Methoden der Massendatenauswertung im Internet, die das Bundesamt für Verfassungsschutz eingeführt hatte. Daraufhin stellte der Der Präsident des Bundesamtes Hans-Georg Maaßen eine Strafanzeige gegen die Netzpolitik-Blogger, der Vorwurf, Staatsgeheimnisse seien offenbart worden. Die Bundesanwaltschaft eröffnete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats, das jedoch schon wenige Monate später wieder eingestellt wurde, aber nur, weil die Informationen im Kern schon durch andere Veröffentlichungen bekannt gewesen waren. Markus Beckedahl, Netzjournalist, Gründer von Netzpolitik.org, guten Abend.
Guten Abend, Frau Pitsch.
Sie waren einer der beiden, gegen die ermittelt wurde. Heißt das eigentlich, wer jetzt als Journalist Neues aufdecken will und dies im Internet veröffentlicht, muss weiterhin mit Ermittlungen wegen Landesverrats oder ähnlicher Delikte rechnen?
Das kommt ganz darauf an, ob sie Dokumente veröffentlichen, die möglicherweise Staatsgeheimnisse enthalten könnten. Was ein Staatsgeheimnis ist, das ist tatsächlich umstritten. In unserem Fall waren verschiedenste Juristen verschiedenster Meinungen. Wir selbst gingen davon aus, dass wir keine Staatsgeheimnisse verraten haben, wurden trotzdem damit konfrontiert, dass mindestens 2 Jahre Gefängnis im Raum standen. Und dieses Damoklesschwert über Bloggern, über Journalisten ist von der Bundesregierung noch nicht beseitigt worden. Die Gefahr besteht weiterhin.
Das heißt, das hat bei Ihnen dazu geführt, dass Sie vorsichtiger geworden sind im Umgang mit Staatsgeheimnissen?
Nicht, wir sind nicht vorsichtiger geworden als vorher, aber wir verfügen jetzt über ein größeres Netzwerk an Juristen, die wir heranziehen können und die zum Glück für uns ehrenamtlich uns dabei unterstützen bei so einer Art auch Risikoeinschätzung, was wir wie veröffentlichen, damit wir vorher besser wissen, was möglicherweise auf uns zukommen könnte, weil bevor wir diese beiden Dokumente im Jahr 2015 veröffentlicht haben, war uns nicht bewusst, dass noch mit diesem Damoklesschwert Landesverrat gegen Journalisten vorgegangen werden könnte und vielen Juristen und vielen Journalisten in größeren Medien, die über die Kapazitäten verfügten, war das auch nicht bewusst. Mhm.
Hinter diesem Ihrem Fall steckt eine ganze Menge Stoff, nämlich erstens, was für eine Macht die Verbreitung des Wortes im Internet hat und zweitens, der Blogger kann unredigiert drauf losschreiben, niemand kann ihn halten, aber wenn seine Blogs an Glaubwürdigkeit, auch dann nicht, wenn seine Blogs an Glaubwürdigkeit zu wünschen übrig lassen. Das finde ich problematisch. Sie auch?
Das kommt ganz darauf an, wie man erstmal Bloggen definiert. Für mich ist Bloggen eine Kulturtechnik, nämlich die Kulturtechnik ins Internet zu publizieren. Und genau wie man auf Papier unterschiedlich publizieren kann, kann man auch im Internet publizieren. Die Frage ist halt immer, wer was wie publiziert, ob man sich der Verantwortung auch bewusst ist und ob man jetzt Schaden für wen anrichtet.
Aber die Spielräume sind doch größer geworden, denke ich, oder?
Ja, das Schöne ist, dass man auf einmal über das Internet ein Massenpublikum erreichen kann, ohne jemanden um Erlaubnis fragen zu müssen und ohne massive finanzielle Mittel und Zugänge zu haben, wie man es in der Vor-Internet-Zeit benötigte, um beispielsweise massenhaft Papier zu vervielfältigen, zu distributieren oder eine Radio- oder Fernsehfrequenz zu haben. Heutzutage reicht ein Internetzugang, ein Computer, ein Smartphone aus. Und mit der richtigen Idee zum richtigen Zeitpunkt können Sie theoretisch ein Millionenpublikum erreichen.
Könnte man denn auch sagen, dass sozusagen die Zeit der Unschuld im Netz vorbei ist, seitdem das Telemediengesetz in Kraft getreten ist und nicht zu vergessen das Urheberrecht, müssen auch Blogger gewisse Spielregeln einhalten. Welche sind das?
Also die Spielregeln, die man einhalten muss, die gab es ja teilweise schon vorher. Also man sollte die Urheberrechte anderer Menschen nicht verletzen. Der Teufel steckt hier im Detail. Das Urheberrecht ist so kompliziert geworden, dass ein normaler Bürger ohne juristische Kenntnisse in sehr viele Drehtfallen reintreten könnte. Man darf nicht falsche Tatsachenbehauptungen aufstellen. Auch hier ist wieder das Problem, dass man eigentlich heute, um im Internet veröffentlichen zu können, einen großen Lehrgang
Anwalt braucht wahrscheinlich.
Naja, also man kann halt sagen, früher haben Journalisten eine lange Ausbildung bekommen, ein Volontariat an der Journalistenschule und trotzdem hatten sie noch Unterstützung durch Rechtsanwälte, wenn sie publiziert haben. Heutzutage brauchen sie eigentlich einerseits eine journalistische Ausbildung, andererseits juristische Kenntnisse und diese Medien- und Digitalkompetenz, die wird halt nicht vermittelt, obwohl eigentlich jeder mittlerweile im Internet publizieren kann und diese Drehtfallen reinlaufen kann.
Sie sagen, Herr Beckedahl, Bloggen ist eine Kulturtechnik, die eine große Vielfalt bietet. Eine Vielfalt davon ist das Twittern. Berühmtester Twitterer ist Donald Trump, der es mit einer Art Vulgärsprache im Internet sogar bis ins Präsidentenamt geschafft hat. Markenzeichen dieses Stils sind in der Regel aggressive Entäußerungen. Das ist glücklicherweise kein nachahmenswerter Stil. Aber wie ist das denn eigentlich mit der Sprache? Wird die Sprache kürzer, knapper, komplexer? Wird das Wort dadurch auch mächtiger?
Das Romanprofanat ist vergleichbar mit dem Papier, gibt es auch im Internet unendlich viele verschiedene Möglichkeiten, etwas zu formulieren, etwas zu äußern. Und dann gibt es natürlich auf Twitter die Möglichkeit, kurz und prägnant Punkte von sich zu geben. Und vor allen Dingen, es ist ja eigentlich nichts Neues, dass aggressive Sprache mehr Resonanz hervorruft als passive Sprache. Das war eigentlich schon immer so, nur dass jetzt wir auf einmal das Phänomen haben, dass wir einen amerikanischen Präsidenten haben, der eine solche Sprache nutzt und der auch einen Resonanzboden dafür findet.
Markus Becketal, Netzjournalist und Gründer von Netzpolitik.org, ich danke Ihnen. Einen Tucholsky haben wir noch, der uns galant zum nächsten Themenkomplex führt. Es geht um die Macht unfreier Redakteure und Zeitungen.
Wer in die Redaktion der Deutschen Allgemeinen Zeitung eintritt, weiß von vornherein, was ihn dort erwartet. Er bewirbt sich erst gar nicht, wenn er nicht mit den Prinzipien der Politik, die dort gemacht wird, einverstanden ist. Will er für den Kommunismus arbeiten, so muss er sich eben anderswo melden. Doch sind die meisten Redakteure nicht einmal in den kleinen Alltagsfragen frei. Ganz frei ist nur der Kritiker, in nichts als ästhetischen Dingen. Da darf sich alles austoben, was sonst schwer gebändigt kuscht. Der deutsche Zeitungsverleger ist ein ängstlicher Mann. Er will Geld verdienen, was ihm kein Mensch übel nimmt, und er will nur Geld verdienen, was ihm sehr übel zu nehmen ist. Er hat, mit Ausnahme von Hugenberg, wenig Machttrieb. In Frankreich ist das nicht so. Der französische Zeitungsverleger will Macht. Selbst französische Redakteure wollen Macht. Für Zeitungen schreiben ist in Frankreich Mittel zum Zweck. Das ist in Deutschland anders. Hier kann man den einzelnen Redakteur nur in ganz untergeordneten Exemplaren kaufen. Auch den Verleger kann man nicht von Fall zu Fall bestechen. Man muss seinen Verlag an etwas interessieren. Das geht ins Groteske. S.J. warf einst einem Berliner Redakteur vor: Aber bei euch genügen doch schon 4 Beschwerdebriefe und jeder von euch kann herausfliegen. Der Redakteur erwiderte tief ernst: Herr Jakobsson, Sie irren sich. Es genügt schon einer.
Pass auf, was du schreibst, die Macht des Wortes. Sie hören den Tag in H2 Kultur. Die Freiheit des Wortes ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht, ein universelles Recht. Das sehen nicht alle so und deshalb ist für uns, damit sind jetzt mal westliche Demokratien gemeint, die Meinungsfreiheit ein so kostbares Gut, ein schützenswertes und zu verteidigendes, aber auch ein bedrohtes. Denn was ist diese Meinungsfreiheit noch wert, wenn ein grundsätzliches Misstrauen, eine Missachtung und starke Zweifel am Wahrheitsgehalt des Geschriebenen oder Gesagten gehegt werden? Und die, die zweifeln, die reden am liebsten mit sich selbst, verzichten auf die Pluralität der Meinungen, auf das Gegenüber, verziehen sich in Echokammern, wo sie ihresgleichen finden. Rainer Dachselt ist mal reingegangen in diese Echokammer. I don't care about the different thoughts.
Different thoughts are good for me. Es stört mich nicht, dass Sie andersartige oder unterschiedliche Gedanken haben. Andersartige Gedanken sind gut für mich, singt Tanita Tikaram 1988. Schöne Zeilen, dachte ich schon damals beim Hören, obwohl es in dem Lied eigentlich um eine Haltung geht, die nichts wirklich an sich heranlässt. Aber egal, andere fremde, auch widerstrebende Gedanken stören mich nicht, sie sind gut für mich. Ende der 80er Jahre hätte ich für einige Different Thoughts noch weit reisen oder mich undercover irgendwo einschleichen müssen. Heute finde ich im Internet alles, auch Gedanken, die so andersartig sind, dass sie in redigierten, seriösen Medien mit bürgerlich-demokratischer Grundrichtung vorher nicht vorgekommen wären. Und natürlich auch ziemlich ekelhafte oder sogar möglicherweise illegale Gedanken. Aber richtig sauber geht es eh nur an Diktaturen zu. Und in diesem Paradies der Meinungsfreiheit könnte doch jetzt endlich auch über alles gestritten werden. Das passiert aber nur ganz selten. Die meisten Menschen finden den Kontakt mit anderen Gedanken offenbar eher schädlich. Die Grundhaltung ist, jetzt rede oder schreibe ich und ihr jubelt mir zu oder haltet das Maul. Sonst Block, Shitstorm und außerdem melde ich euch bei Facebook und die sperren euch den Zugang. Edge. Es ist nicht ganz wahr, dass die Menschen in Echokammern nur mit sich selber reden. Sie suchen schon auch gern mal den politischen oder sonstigen Gegner auf. Aber nur, um ihm mitzuteilen, was für eine miese, linksgrün versiffte Zecke der ist, was für ein rassistischer Fascho, was für ein gekaufter Neoliberaler, was für eine verhetzte Feministenziege, was für ein überflüssiger, weißer, alter Mann.
In einem Asterix-Band treffen sich die beiden Hälften eines verfeindeten Dorfes regelmäßig, um sich mal die Zunge herauszustrecken. Bäh, so geht Meinungsstreit heute. Rechts- und Linksradikale sind da natürlich ganz vorn. Mit denen ist jede Diskussion ein Vorgeschmack auf die Zeit, wenn die Unterdrückten und Gedeckelten endlich gesiegt haben und alle anderen nur hoffen können, dass es dann noch einen Pen-Club gibt, der uns rausholt. Aber different thoughts are good. Mit einem Vorwurf, der auch von dieser Seite kommt, darf man sich schon mal auseinandersetzen. Es gibt auch in der berühmten Mitte oder im Mainstream, wo ich zum Beispiel gerade sitze, keine allzu ausgeprägte Neugier auf andersartige Gedanken. Wir lachen über die polnischen Fundis, die glauben, Kinder werden homosexuell, wenn sie zu viel über solchen Schweinkram hören. Aber irgendwie glauben viele aufgeklärte Journalisten, dass man schon ein halber Kommunist oder Rassist ist, wenn man Argumente gegen die kapitalistische Weltordnung oder ungeregelte Einwanderung einfach mal ernst nimmt. Darum lese ich auch nach jedem AfD-Wahlerfolg seitenlange Artikel, dass es keineswegs darauf ankommt, auf deren Probleme hereinzufallen, sondern stattdessen wieder einmal auszusprechen, was das alles für Faschos sind. Oder wie man bei Asterix so schön sagt, bäh. Und woran liegt's? Borniertheit? Dummheit? Manchmal. Aber eigentlich liegt's vor allem am Gegenteil. Eine Art Überschlauheit. Eine generelle kritische Haltung gegenüber allen Medien außer dem eigenen. Die Mainstream-Medien sind manipuliert, also muss man gar nicht auf das eingehen, was die sagen. Die Linken sind ideologisch verhetzt, mit denen lohnt sich das Reden gar nicht. Und die Rechten verwenden eine kodierte Sprache, mit der sie dich fertig machen. Deswegen darfst du mit denen nicht argumentieren, sondern musst sie entlarven. Eine andere Meinung kann auf alle möglichen finsteren Ursachen zurückgeführt werden, nur nicht darauf, dass einer sie hat und womöglich vertreten kann. Und deswegen findet eine Zensur zwar nicht statt, aber eine Auseinandersetzung auch nicht.
Der Ausflug in die Echokammer, ein Begriff übrigens aus der Kommunikationswissenschaft, der das Phänomen beschreibt, die Pluralität der Meinungen als lästig zu empfinden und nur noch mit Menschen zu kommunizieren oder nur noch für Menschen zu schreiben oder Radio zu machen, die als Gleichgesinnte empfunden werden und gleicher Meinung sind. Sebastian Köhler, Professor für Journalismus und Kommunikation an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin und selbstständiger Journalist, zuletzt im Bewegtbildbereich bei der Nachrichtenagentur Reuters. Guten Abend nach Berlin.
Ja, guten Abend, Frau Fitsch, ich grüße Sie.
Der erste Teil des Titels unserer Sendung heißt heute Pass auf, was du schreibst. Der zweite, die Macht der Worte. Wie würden Sie den ersten Teil des Satzes weiterführen?
Ja, ich denke, Pass auf, was du schreibst, ist natürlich für Journalistinnen und Journalisten insofern ein ganz wichtiges Thema, als sie ja eine öffentliche Aufgabe haben, zu der nicht zuletzt gehört, die Gesellschaft in ihrer Breite und Vielfalt zu artikulieren, also es auszudrücken, was die Menschen in der Gesellschaft bewegt. Und da denke ich, da ist immer wieder zu beobachten, dass da doch viel zu sehr einfältig, ich sage das mal bewusst polemisch, als angemessen vielfältig publiziert wird, recherchiert wird. Und ich habe von den bekannten US-Kommunikationsexperten Marshall Rosenberg so sinngemäß ein Zitat immer auch im Hinterkopf, Leute in Schubladen zu stecken und sie damit zu verurteilen, das fördert tendenziell die Anwendung von Gewalt. Und ich denke, da ist viel dran und insofern müssen wir als Journalistinnen und Journalisten besonders aufpassen, was und wie wir schreiben.
Das heißt, wir müssen uns stets fragen, für wen wir publizieren, für die eigene Echokammer oder aber auch für die anderen, für die Gesellschaft?
Ja, in der Tat, das ist nicht selbstverständlich. Natürlich sollten wir für die Gesellschaft publizieren. Wie gesagt, das ist ja einerseits Verfassungsgut, andererseits in den Landespressegesetzen und ähnlichen Bestimmungen geregelt. Aber es ist natürlich auch oft so, dass wir Journalisten im Feld, um mal hier Pierre Bourdieus Konzept kurz anzuwenden, dass wir doch ziemlich homogen aufgestellt sind. Wenn wir uns fragen, wer Journalist wird und warum, und da schließe ich mich selber ein, dass wir sind sozusagen Bildungsbürger, Kinder von Bildungsbürgern haben studiert, die Eltern haben studiert, neigen tendenziell einfach soziostrukturell liberal-grünen Auffassungen. Also das ist gar kein Vorwurf, das meine ich nicht moralisiert, aber das müsste natürlich viel mehr reflektiert werden, dass das natürlich nicht die gesamte Gesellschaft abbildet. Und insofern gibt es da selbstkritisch ganz viel zu tun. Was nicht heißt, dass man Leuten, die einen auch aggressiv kritisieren mögen, dann gleich wieder meint, nach dem Munde reden zu müssen. Ja, das ist damit nicht gemeint.
Dass Medien beeinflussen, Meinungen verbreiten, bewerten, analysieren, das ist klar. Sie sollten es nur offen und angekündigt tun. Aber was ist neu eigentlich an dieser Kritik gegen die Lügenpresse oder wie der Politikwissenschaftler Ulrich Teusch sagt, Lückenpresse?
Ja, ich finde das Konzept von Ulrich Teusch auch sehr gut. Lügenpresse ist natürlich eine viel zu verkürzte Form von Kritik. Aber Lückenpresse trifft es schon eher und ich finde, das ist auch ganz normal, dass wir uns eingestehen sollten, egal ob wir jetzt für öffentlich-rechtliche oder andere Medien arbeiten, dass wir natürlich Lücken haben, dass wir unsere Perspektiven, unsere Interessen haben und das sollte viel mehr transparent gemacht werden, denke ich. Eben nicht einfach naiv zu behaupten, wir seien unabhängig, überparteilich, neutral, objektiv. Das ist alles nicht ganz falsch, aber natürlich in seiner Vereinseitigung ist es dann auch natürlich für viele Leute nicht mehr so ansprechend. Und insofern, ja, also das selber präsenter haben und damit auch offener zu sein, was Menschen aus anderen Bereichen der Gesellschaft interessieren mag an Themen oder was sie zu bestimmten Themen wiederum für Meinungen hätten, da gibt es noch ganz viel Luft nach oben im journalistischen Feld.
Da habe ich ein schönes Beispiel. Im Moment wird ja im Journalismus häufig darüber diskutiert, ob die Petris und Gaulands der Nation erst groß gemacht wurden, weil sie so oft in den Talkshows gesessen haben. Was denken Sie darüber?
Das, denke ich, kann man in dieser Verkürzung nicht sagen. Was ich aber beobachtet habe, und zwar sowohl praktisch als auch theoretisch seit 2015 im Sommer mit der Entwicklung der Bewegung der flüchtenden Menschen hier in Richtung Deutschland, dass das immer wieder sich in Extremen zu vollziehen scheint. Also einerseits dieses Extrem, dass im Sommer, Herbst 2015 das sehr einseitig positiv dargestellt wurde. Wir schaffen das und dann nicht selbst mit diesen Ereignissen Köln um den Jahreswechsel dann herum, dann ein nahezu kompletter Umschwung stattzufinden schien und es dann man den Eindruck hatte, dass Frau Petri und Herr Gauland oder Herr Höcke in nahezu jeder zweiten Talkshow anzutreffen waren. Also das meine ich im Sinne von eine Balance finden und weder ignorieren, tabuisieren, noch andererseits dann hyperventilieren und diese Tendenzen unangemessen aufzuwerten.
Und um nochmal bei diesem Begriff Echokammer zu bleiben, wie erreichen wir jetzt die andere Echokammer, also die Rezipienten, die sich zurückgezogen haben und auch nur noch mit Gleichgesinnten kommunizieren und von der Lücken- oder Lügenpresse reden?
Ja, das ist natürlich in der Tat ein Problem, inwieweit diese Verhärtung und diese Verselbstständigung wieder aufzubrechen sind. Aber ich denke, wer, wenn nicht wir als Journalistinnen und Journalisten, sollten uns diese Aufgabe stellen. Und das heißt natürlich, ohne sich zu verleugnen, selbstkritischer zu sein. Das heißt aber auch, dieses Prinzip Feedback, Rückkopplung ernster zu nehmen und für Rückmeldungen offen zu sein, sie sogar zu suchen. Ich habe da immer diesen BBC-Format im Kopf, Have Your Say, wo also viel mehr als den Formaten hierzulande die Regel ist, Menschen sich einmischen können, sich melden können. Und ja, in der Tat sehe ich also auch selbst in diesen zugespitzten, extremen, aggressiven Formen von Kritik ein konstruktives Potenzial, dass es insgesamt durchaus Möglichkeiten gibt, in den etablierten Medien, aber auch in neueren Medien, da zu neuen Formen des Austausches zu kommen.
Neue Formen des Austausches heißt also, Menschen an den Sendungen oder an dem, was man schreibt und tut, zu beteiligen.
Ja, zum Beispiel, oder eben auch nicht davon auszugehen, dass die etablierten Medien, egal ob jetzt öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich, dass die von vornherein die Wahrheit gepachtet hätten. Ich finde es wichtig, sowohl theoretisch als auch praktisch diesen Gedanken zuzulassen, die anderen könnten ja recht haben.
Fazit unseres Gesprächs, Sie wollten noch was sagen?
Ja, ich würde das im Sinne von was in welche Richtung kann es gehen? Also das ist der Marshall Rosenberg, den ich eingangs hier schon sinngemäß zitierte, hat nämlich zu diesem Aspekt auch, denke ich, einen klugen Gedanken formuliert. Sinngemäß meinte er, wenn Menschen direkt miteinander sprechen, im Austausch sind, dann sind Wechselwirkungen und gleichsam Lernprozesse unvermeidlich. Oder zumindest gibt es Hoffnung darauf.
Das heißt, Fazit unseres Gesprächs, Echo kann man überwinden und in Mehrkammersystemen denken?
Ja, sicher. Also versuchen, Vielfalt zu organisieren. Nicht zuletzt eben auch im Medienbereich, wenn ich mir angucke, in den Aufsichtsgremien der Öffentlich-Rechtlichen, da sind Arbeitslose oder Menschen, die scheinselbstständig sind oder einen Werkvertrag haben, um jetzt mal wichtige Formen der Tätigkeit zu erwähnen, die sind gar nicht vorgesehen. Ja, also dass man da auch praktisch diese Pluralisierung ernst nimmt, die Widersprüche, die Konflikte, auch die Krisen womöglich in der Gesellschaft versucht, angemessen zu artikulieren.
Sebastian Göhler, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Pass auf, was du schreibst, die Macht der Worte, das war uns mindestens mal ein Tag wert. Am Mikrofon Angela Fitsch, ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend.